Jetzt kommen wir zum Wort Gottes für unseren heutigen Sonntag, Jeremia 20, die Verse 7 bis 11. Herr, du hast mich betört und ich habe mich betören lassen. Du hast mich ergriffen und überwältigt. Ich bin zum Gelächter geworden den ganzen Tag. Jeder spottet über mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien, Gewalttat und Zerstörung rufen. Denn das Wort des Herrn ist mir zur Verhöhnung und zur Verspottung geworden den ganzen Tag. Und sage ich, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen reden. So ist es in meinem Herzen wie brennendes Feuer, eingeschlossen in meinen Gebeinen. Und ich habe mich vergeblich bemüht, es weiter auszuhalten. Ich kann nicht mehr. Denn ich habe das Gerede von vielen gehört, Schrecken ringsum. Zeigt ihn an, wir wollen ihn anzeigen. Alle meine Freunde lauern auf meinen Fall. Vielleicht lässt er sich verleiten, sodass wir ihn überwältigen und unsere Rache an ihm nehmen können. Aber der Herr ist mir wie ein gewaltiger Held, darum werden meine Verfolger hinstürzen und mich nicht überwältigen. Sie werden völlig zuschanden werden, weil sie nicht verständig gehandelt haben. Eine ewige Schande, die nicht vergessen wird. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, wir erleben eine Meuterei in Jerusalem. Wer meutert da? Es sind keine linken Krawallmacher, die gegen einen G8-Gipfel rebellieren, keine wild gewordenen Hooligans, die mit der schlechten Leistung ihrer Fußballmannschaft unzufrieden sind, auch keine jugendlichen Palästinenser, die auf betende Juden an der Klagemauer Steine werfen. Nein, hier meutert ein Prophet Gottes. Ja, liebe Geschwister, auch das kommt vor. Im ersten Augenblick klingt's unglaublich. Man kann doch gegen Gott nicht meutern und dann noch sein eigener Prophet. Aber wenn wir uns die Hintergründe näher anschauen, dann können wir den Propheten Jeremia menschlich recht gut verstehen. Ihr seht, ich habe das Thema gewählt, angefochtene Nachfolge. Am letzten Sonntag waren wir ja auch schon beim Thema Nachfolge, Jesus nachfolgen. Da waren wir schwerpunktmäßig bei der Nachfolge, die die Wunder Gottes erlebt, die mit ihrem Leben Gott die Ehre gibt, ihm für die erfahrenen Wunder dankt, sein Lob bezeugt, andere ansteckt mit der Freude über Jesus. Ansteckende geistliche Gesundheit war ein Stichwort. Heute erleben wir eine ganz andere Seite der Nachfolge. Von einer Nachfolge ist die Rede, die in einer tiefen Krise steckt. Die Anfechtung, und das ist der erste Punkt der Predigt, in der Nachfolge ist oft unvermeidbar. 628, 27 vor Christus hatte Gott seinen Propheten Jeremia in Dienst genommen. Eigentlich ist das ja eine schöne Sache, wenn man im Dienst des Königs stehen darf, im Dienst des höchsten Herrn des Universums. Ein solcher Dienst war für Jeremia gar nichts ganz Neues. Wer weiß, warum nicht. Jeremia stammt aus einem alten Priestergeschlecht. Das heißt, der ist im Dienst des Herrn eigentlich groß geworden, aber nun soll er den ruhigen und beschaulichen Dienst als Priester am Tempel in Jerusalem vertauschen mit dem äußerst unruhigen Dienst eines Propheten. Bei der Vorbereitung dachte ich an eine Begegnung. Wir hatten vor einiger Zeit Besuch, eine Familie. Und im Lauf des Gesprächs erzählt der Vater ganz fröhlich, dass er sich für seinen 10-jährigen Buben etwa, der mit dabei saß, wünscht, dass der eines Tages Pastor wird. Und er hat ein ganz langes Gesicht bekommen, als ich darauf hingewiesen habe, dass das sehr wohl bedacht sein muss, ob man in der heutigen Zeit Pastor wird. In der Tat ist es eigentlich der schönste Beruf, den man sich als Christ vorstellen kann. Hauptberuflich die frohe Botschaft von Jesus verkündigen, hauptberuflich dafür arbeiten zu können, dass Menschen Jesus persönlich kennenlernen, zum Glauben kommen, gerettet werden für die Ewigkeit. Etwas Wunderschönes. Aber ich habe darauf hingewiesen, man muss auch die Realität insbesondere der heutigen Tage sehen, wo es ganz schwer ist, noch Gemeinden zu finden, in denen Gottes Wort wirklich unverkürzt und unangepasst verkündigen zu können. Ich hoffe, ich habe Ihnen nicht zu viel Freude geraubt. Aber ja, man muss beide Dinge sehen. Auch Jeremia, und da sehen wir, die Dinge sind durch die Jahrhunderte hindurch und durch die Jahrtausende gar nicht immer ganz grundsätzlich anders. Jeremia hatte auch schon geahnt, dass dieser Dienst nicht das reine Zuckerschlecken sein würde. Er hatte noch versucht, sich herauszuwinden. Es ist interessant, ein bisschen in Kapitel 1 zurückzuschauen, Jeremia 1,6. Ach Herr, Herr, sagt er, ich tauge nicht zu predigen, ich bin noch zu jung. Er hat gleich das Genick eingezogen, sich weggeduckt, als der Herr nach ihm greifen wollte. Aber zu spät, der Herr hatte ihn am Schlawittig und hat ihn nicht mehr losgelassen. Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen, was ich dich heiße. Und was Gott ihm nun auftrug, das war ganz und gar kein Wohlfühlevangelium, das man auch heute sehr gerne hört. Das war kein freundliches auf die Schulter klopfen, das war kein Honig ums Maul schmieren. Das war vielmehr ein sehr ernstes Mahnen zur Umkehr und die knallharte Drohung mit dem schweren Gericht Gottes, wenn Israel unbußfertig an seinem gottlosen Leben festhalten würde. Und das kam gar nicht gut an. Damals nicht. Heute ist es nicht anders. Es wird immer so bleiben, dass Menschen, die Jesus annehmen, das Evangelium als frohe Botschaft kennenlernen, den Menschen aber dies ablehnen, bleibt's eine bedrohliche Botschaft, ja ein angstmachendes Gerichtswort, wenn sie es denn ernst nehmen. Vor Jahren hatte ich erlebt, dass im Religionsunterricht eine meiner besten Schülerinnen der vierten Klasse von den Eltern abgemeldet wurde. Was war passiert? Diese Schülerin hatte sehr engagiert, sehr interessiert am Religionsunterricht teilgenommen. Und sie hatte den Ernst der Rettung, aber damit auch den Ernst der Verlorenheit begriffen, für sich persönlich, angenommen und wohl auch persönlich eine klare Entscheidung für Jesus getroffen. Aber es hatte einen Vater, der ganz bewusst und erklärtermaßen mit dem Glauben nichts am Hut hatte. Und da bekam dieses Mädchen große Sorge um die Errettung ihres Vaters. Und offensichtlich wurde in der Familie auch darüber geredet und die Folge war, dass man das Mädchen aus dem Religionsunterricht abgemeldet hat. Das wollte man nicht hören, dass die Ablehnung des Herrn Jesus der Weg ins Verderben ist. Wenn wir das Evangelium nicht anpassen und bequem machen wollen, dann wird uns auch die negative Erfahrung nicht erspart. Die gehört wesensmäßig leider mit dazu. Aber dürfen wir diesen Teil dann weglassen? Dürfen wir die Botschaft verändern? Dürfen wir sie mundgerecht machen, damit die Menschen sie gerne hören, damit es runtergeht wie Honig? Nein, der Auftrag damals wie heute heißt, geh, wohin ich dich sende und predige, was ich dich heiße. Geh, wohin ich dich sende und predige, was ich dich heiße. Jeremia bleibt bei seiner Botschaft. 40 lange Jahre, denn es ist das Wort des Herrn. Auch wir, liebe Geschwister, können uns die Botschaft nicht aussuchen, wenn wir treue Diener des Wortes sein wollen. Gegen alle Widerstände, gegen alle Feindschaft, gegen alle Ablehnung dürfen wir nicht ein Jota von dem abstreichen, was uns Gott aufgetragen hat. Es ist uns immer wichtig, gerade in der heutigen Zeit, in der wir wieder sehr viel Widerstand gegen eine klare Verkündigung, gegen die klare Botschaft des Evangeliums haben, ist uns immer wichtig, die beiden Gründe wesentlichen zu sehen. Zum einen, wir sind ja nicht unsere eigenen Auftraggeber, wir kommen ja nicht nach eigenem Gutdünken. Es ist der Herr, der uns dieses Wort aufgetragen hat, es in ganzem Ernst unverkürzt unseren Mitmenschen zu sagen. Und der andere Punkt, der ist genauso wichtig, es ist ja den Menschen nicht geholfen. Was hilft's, wenn wir die Botschaft sanfter machen? wenn wir die Kirche rappelvoll haben, nicht nur 400, wenn wir 600 Leute drin haben, wenn wir die Kirche aufs Drei- und Fünffache vergrößern müssen, 5000 Leute da haben. Aber es ist eine verwässerte Botschaft, die nicht mehr rettet von der Verlorenheit. Dann ist gar nichts geholfen. Dann sind wir lieber mit 20 oder 30 oder 40 da, die aber das Wort Gottes begreifen, die gerettet werden, als mit 5000, mit einer angepassten Botschaft, die nichts mehr bewirkt für die Ewigkeit. Nichtsdestotrotz, eine solche Botschaft hat vor 2600 Jahren Feindschaft bedeutet, für Jeremia mehr als reichlich. Kann auch nicht wundern, der Herr hatte ihm bei seiner Berufung gesagt, Kapitel 1, Vers 18, ich will dich heute zur festen Stadt, zur eisernen Säule, zur ehernen Mauer machen. Merken wir, was in den Adjektiven drinsteckt. Feste Stadt, eiserne Säule, eherne Mauer. Im ganzen Land, wieder, das wieder ohne E, mit I nur, wieder, gegen. Wieder die Könige Judas, wieder Fürsten, wieder die Priester, wieder das Volk im Land. Hat Gott einen vergessen? Gibt es irgendeinen, gegen den Jeremia keine eiserne Mauer sein soll? Nein, Gott hat keinen einzigen ausgelassen. Jeremia muss gegen alle stehen, gegen Könige, gegen Fürsten, gegen Priester, gegen das Volk. Einer gegen alle. Man sagt ja viel Feind, viel Ehr. Jeremia hätte auf diese Ehre gewiss gerne verzichtet. Aber ganz allein sollte er doch nicht bleiben. Gott hat ihm bei seiner Berufung die Verheißung mit auf den Weg gegeben, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich retten, spricht der Herr. Der Herr weiß, dass er Jeremia auf ein Himmelfahrtskommando schickt. Man kann es Auftrag des Jeremia wirklich nicht anders nennen, als der Begriff Himmelfahrtskommando formuliert. Es war eigentlich ein von vorneweg zum Scheitern, ja, verurteilter Dienst. Auch von Gott her so vorgesehen. Er durfte ja nicht einmal für sein Volk beten, dass die Botschaft auf offene Ohren trifft. Aber liebe Geschwister, das ist ja die große Verheißung auch für uns heute. Wir dürfen immer gewiss sein, der Herr schickt uns nirgendwo hin, ohne selbst vorauszugehen. Der Herr schickt uns in keine Schlacht, ohne selbst unser Schutz und Schild zu sein. Und so tut Jeremia seinen Dienst. Es dürften mittlerweile wohl gut 20 Jahre vergangen sein, seit seiner Berufung. Da gibt der Herr seinem Propheten wieder so einen knackigen Auftrag. Er sagt, nimm etliche von den Ältesten des Volkes und von den Ältesten der Priester. Dann gehst du mit denen einkaufen. Shopping ist immer eine coole Sache. Du gehst zum Töpfer und kaufst dir einen richtig schönen Krug. Und dann geht er alle hinaus ins Tal Ben Hinnom. Ich habe hier mal eine Karte mitgebracht. Ich finde immer ganz interessant, die Lokalitäten auch zu sehen. Wird öfters verwechselt mit dem Kidron-Tal im Osten Richtung Ölberg. Das ist es aber nicht. Im Alten Testament ist das Tal Ben Hinnom. Eindeutig das Tal südlich, das sehen wir hier unten, von Jerusalem. Ich habe auch ein Bild, eine Karte um 1900 mitgebracht. Da sehen wir dieses idyllische Tal. Aber so idyllisch wie das Tal auf dieser Karte ist, so idyllisch war die Botschaft des Jeremia damals keineswegs. Da sollte Jeremia mit den Ältesten des Volkes und den Ältesten der Priester hinausziehen, samt seinem frisch erstandenen Tonkrug. Und dann sagt ihm der Herr weiter, und du hältst ihnen dann eine richtig schöne, saftige Gerichtspredigt und mittendrin zerschmetterst du den Krug, dass er in tausend Stücke springt und dann sagst du ihnen, genauso wird der Herr mit euch umgehen, mit dieser Stadt, mit ihren Einwohnern, weil ihr nicht auf das Wort des Herrn hören wollt. Genauso hat es der Jeremia gemacht, das ist bei den Leuten megamäßig gut angekommen. Der Tempelvorsteher ließ Jeremia verhaften, verprügeln und ins Gefängnis werfen. Und liebe Geschwister, jetzt kommt die ganz ernste und schwere Frage. Die stellen wir uns alle in einer solchen Situation. Was ist die Verheißung des Herrn jetzt wert gewesen? Fürchte dich nicht vor ihnen, hatte der Herr gesagt. Ich bin bei dir und will dich erretten. Und jetzt sitzt er verprügelt im Gefängnis. Wir werden den Jeremia in der Ewigkeit gewiss als Geretteten wiedersehen. Aber in unserem irdischen Dienst kann es durch sehr tiefe Täler und sehr schwere Anfechtungen gehen. So schwer, dass die Anfechtung zur Verzweiflung werden kann. Damit sind wir beim Zweiten. Wenn Anfechtung zur Verzweiflung wird. Nach gut 20 Jahren Prügel von allen Seiten hat Jeremia die Nase gestrichen, voll. Er macht seinem Herrn bittere Vorwürfe. Und damit sind wir jetzt nach der Einleitung, damit wir verstehen, was der Hintergrund ist für die Verse, die wir als Predigtext gehört haben. Jetzt steht der Prophet des Herrn vor seinem Auftraggeber und sagt, ich habe das doch gar nie gewollt. In was hast du mich da hineingeritten? Du hast mich übertölpelt. Und ich habe mich übertölpeln lassen. Du hast mich gepackt und mir Gewalt angetan. Mit Gewalt hast du mich in einen Dienst gezwungen, den ich eigentlich gar nicht wollte. So steht Jeremia vor seinem Herrn. Es ist der zweite Ringkampf in der Bibel mit Gott. Wo steht der erste? Ringkampf mit Gott. Ganz wörtlich. Da haben sich zwei in den Armen. Jakob am Jabok, da haben wir den ersten. Vielleicht gibt es auch noch andere. Mir fiel der ein. Jakob am Jabok. Da geht es um den Segen Gottes. Da lässt der Mensch nicht los. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Hier bei Jeremia geht es um einen knochenharten Job und da lässt Gott nicht los. Da sagt Gott, ich lasse dich nicht, du bist mein Bote, keine Widerrede. Am Anfang der Berufung, jetzt mitten in der Meuterei, der Jeremia sagt, ich wollte sein Wort verschweigen, ich wollte nicht mehr. Aber es brannte in meinen Gebeinen, dass ich es nicht ausgehalten habe. Ich kann nicht, der Herr lässt nicht. Liebe Geschwister, wir leben in der Nachfolge Jesu nicht notwendigerweise, weil es so viel Spaß macht. Wir leben in der Nachfolge Jesu, weil der Herr uns berufen hat. Ganz egal, was kommt. Da waren wir letzten Sonntag auch. Wir leben in der Nachfolge, weil wir wissen, es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keine andere Möglichkeit, weil nur in Jesus das Heil und das ewige Leben ist. Unser Jeremia lebt im Dienst des Herrn, weil er gar keine andere Wahl hat. Und dann hat Jeremia halt nachgegeben und ist darüber zum Spott geworden täglich und jedermann verlacht mich. Vers 7. Jeremia leidet darunter. Jeremia wäre auch viel lieber gut angekommen bei den Leuten mit seiner Botschaft. Das gefällt uns viel besser. Nur hat diese Sache einen kleinen Haken, bei den Leuten gut ankommen. Auf den weist uns im Neuen Testament der Bruder des Herrn hin. Jakobus schreibt in seinem Brief, wer nun der Welt Freund sein will, das heißt ja nichts anderes als wer in der Welt gut ankommen will, wie geht's weiter? Der wird Gottes Feind sein. Liebe Geschwister, wir alle miteinander nehmen das für unseren Alltag viel zu wenig ernst. Gottes Wort lässt keinen Zweifel dran, dass der Normalfall unseres Dienstes, unserer Nachfolge, unserer Verkündigung, und das gilt nicht nur für den Pastor, das gilt für jeden, ihr seid ja alle hoffentlich auch Verkündiger des Evangeliums an eurem Platz, wo ihr lebt und seid, dass es in der Regel in die Feindschaft mit der Welt hineinführt. Wer der Welt Freund sein will, wird Gottes Feind sein. Jeremia muss das aufs Bitterste erleben, dass die Freunde Gottes in der Regel nicht die Freunde der Welt sind. Das beeindruckende Bild von Rembrandt, der sehr einfühlsam den traurigen, zerschlagenen, mutlos gewordenen Jeremia gemalt hat. Nicht nur Verärgerung erntet Jeremia, sondern auch Spott. Ist interessant, Spott. Ich bin zum Gelächter geworden den ganzen Tag. Jeder spottet über mich, klagt er auch noch in Vers 7. Warum erntet Jeremia Spott für seine furchtbare Gerichtsdrohung. Eigentlich doch nicht zum Lachen. Hat jemand eine Ahnung? Man muss dann schon die geschichtlichen Dinge im Hinterkopf haben, ganz einfach. Weil Jeremia schon 20 Jahre oder länger das Gericht Gottes ankündigt. Und was passiert? Gar nichts. Gar nichts. Die Gefahr scheint bei weitem nicht so bedrohlich, wie Jeremia sie schildert. Ganz im Gegenteil. Jeremias erste 20 Jahre seines Dienstes hat er eine Botschaft zu verkündigen, die dem Augenschein nach falsch ist. Der Dienst Jeremias beginnt zu einer Zeit, als Juda relativ viel Luft vor seinen Feinden hat. Die gigantische Weltmacht Assyrien hat an Einfluss verloren. Wenige Jahrzehnte vorher war es noch ganz anders gewesen, da sehen wir eine Karte. Da war sie noch tief ins Reich der Ägypter vorgedrungen. Da oben das dunkelgrüne ist das Kernland, Meer, Zweistromland. Dann waren sie runtergezogen, hatten bis nach Theben und so weiter hinunter, bis nach Oberägypten hinein, das große Südreich Ägypten platt gemacht, einfach formuliert. Und da war, da sehen wir, auch von Israel ja nichts und von Juda nur relativ wenig, das hellgrün-gelbliche, da unten links vom Toten Meer, übrig geblieben. Da war die Bedrohung handgreiflich, die Gefahr. Wenn Jeremia in dieser Situation Gerichtsbotschaft verkündigt hätte, wäre es vielleicht eher angenommen und gehört worden. Aber mittlerweile hatte sich die Lage schon wieder verändert. Die Kräfte der Assyrer waren wieder im Norden gebunden, die Ägypter bekamen Luft, wurden wieder stark und mit neu erstarkten Ägyptern als Partner an der Seite sah die Lage im Moment ganz gut aus. Und so ließ sich niemand von der Gerichtsbotschaft des Jeremia beeindrucken. Die sagten alle, Jeremia hat eine Meise, wir haben die starken Ägypter an der Seite, was soll uns passieren? Aber Gottes Wort erfüllt sich. Wir dürfen nie die Bibel im Licht des Zeitgeschehens lesen. Wir müssen vielmehr das Zeitgeschehen im Licht der Bibel lesen. Nur so haben wir den rechten Blick. Nicht die Bibel nach der Zeit interpretieren, sondern die Zeit aus der Sicht der Bibel wahrnehmen. Gerade in der Zeit, als Gott den Propheten Jeremia berief, so um 627, 28 vor Christus, begann im Zweistromland da oben nämlich eine neue Großmacht zu entstehen. Da oben tat sich einiges, die da unten in Juda haben es noch gar nicht so richtig mitgekriegt. Die Neubabylonier begannen die Assyrer zu verdrängen und überrollten mit unglaublicher Gewalt ihre Feinde. Gott hatte seinen Knecht Nebukadnezar gerufen. Zug um Zug verändert sich die Situation. Nur die verstockten Menschen in Jerusalem begreifen das nicht. Aber dann schlägt Nebukadnezar 605 vor Christus den ägyptischen Pharao Necho in der berühmten Schlacht bei Karkemisch und nur 20 Jahre später ist es aus und vorbei mit Juda, mit Jerusalem, mit dem Tempel. So schnell kann es gehen. Und alles trifft genauso ein, wie es Jeremia 40 Jahre lang vorhergesagt hat. Gottes Wort erfüllt sich immer. Aber noch ist es nicht so weit. Auch der Jeremia weiß das noch nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch Jeremia manchmal Zweifel an seiner Botschaft bekommen hat. Stellt euch vor, eine Woche kann schon lang sein, wenn man auf was wartet und es kommt nicht. Ein Monat zieht sich furchtbar, ein Jahr. Aber 20 Jahre eine Botschaft zu verkündigen, dafür verprügelt, verspottet, verlacht, ins Gefängnis geworfen zu werden und nichts von dem passiert, was man sagt. Aber es ist doch Wort des Herrn und es geschieht nicht. Auch wir kommen uns manchmal vor, als ließe uns Gott am ausgestreckten Arm verhungern. Ich denke, solche Zeiten kennt ihr, wo wir es nicht erleben, dass sich seine Verheißungen erfüllen. Unsere Kraft geht zu Ende. Wir hängen an seinem ausgestreckten Arm, machen die letzten Japser und nichts passierte. In so einer Situation ist Jeremia. Und da beschließt er in seinem Herzen, soll sich Gott doch einen anderen Dummen suchen. Ich mache bei diesem Spiel nicht mehr mit. Ich will nicht mehr an ihn denken. Ich will nicht mehr in seinem Namen predigen. Aus und vorbei. Schluss jetzt. Aber das kann ein Mensch wohl beschließen und tun, wenn sein Dienst im Reich Gottes sein eigener Entschluss war. Aber wer von Gott wirklich berufen ist, der kann eine solche Entscheidung nicht durchhalten. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, in meinen Gebeinen verschlossen, dass ich's nicht ertragen konnte und ich wäre schier vergangen. Der Mensch, der von Gott ergriffen ist, der kann im Dienst Gottes in größte Anfechtung und Verzweiflung geraten. Aber keine Anfechtung und keine Verzweiflung kann so groß sein wie die, nun wirklich ohne diesen Gott, an diesem Gott vorbei oder gar gegen ihn leben zu müssen. Und wer vom Herrn berufen ist und aus dem Dienst aussteigt, der weiß, dass er ja von nun an im Grunde gegen den Herrn leben würde. Wer das weiß, kann es nicht durchhalten. Und so geht es dem Jeremia auch. Wer in seinem Herzen von der Wahrheit erfasst ist, Gott lebt, der kann nicht mehr ohne Gott sein. Aber trotzdem bleibt so, die Tiefe, in der Jeremia lebt, ist kaum vorstellbar. Wenn wir noch ein paar Verse weiterschauen, Vers 14 folgende, klagt Jeremia: verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde. Wie tief muss ein Mensch in der Verzweiflung stecken, wenn er den Tag seiner Geburt verflucht vor dem Angesicht Gottes? Warum bin ich doch aus dem Mutterleib hervorgekommen, dass ich solchen Jammer und Herzeleid sehen muss und meine Tage mit Schanden zubringen? Kennen wir vielleicht auch, dass wir so vor dem Herrn stehen und klagen und fragen: Herr, was habe ich verbrochen? Was habe ich falsch gemacht, dass du mich so hängen lässt? Gibt's. Die Nachfolge kann in tiefste Anfechtungen führen. Und wenn wir in solchen Anfechtungen stecken, dann dürfen wir das auch zugeben. Wir haben auch in den Bibelgesprächskreisen immer wieder von der Wahrhaftigkeit gesprochen. Liebe Geschwister, Gott will keine Heuchelei von uns. Auch und ganz gewiss keine fromme Heuchelei. Er will Wahrhaftigkeit. Und wenn uns das Wasser bis dahin steht, dann dürfen wir es auch zugeben. Vor allem vor Gott. Und wir müssen auch vor unseren Mitmenschen und vor unseren Geschwistern nicht heucheln. Wir müssen geistlich nicht stärker tun, als wir sind. Wir dürfen auch vor Gott sagen: Herr, jetzt reicht's, ich kann nicht mehr. Aber dann ist die Frage, und damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt: Wie können wir in einer solchen Verzweiflung überleben? Wie kommen wir da wieder raus? Ich kann hier keine Wege nennen, die einfach funktionieren. Geistliches Leben funktioniert nie. Geistliches Leben ist jeden Tag Gnade und Geschenk. Es gibt keine Tricks und keine Techniken, mit denen man das in den Griff kriegt. Gottes Gnade, Gottes Gaben und Geschenke allerdings, und das ist schon Grundsätze, gibt es schon, bekommen wir nur ganz nah bei ihm. Und deshalb haben wir als Lied vor der Predigt gesungen: Herr, halte mich nah bei dir jeden Tag. Herr, halte mich nah bei dir jeden Tag, dass ich nicht fallen und abirren mag. Gerade solche Zeiten der Not und der Verzweiflung haben ja auch die Gefahr in sich, dass unsere Beziehung zum Herrn darunter leiden, vielleicht sogar zerbrechen kann. Wie viele haben in solchen Zeiten den Glauben aufgegeben? Viele. Halte mich. Gerade in diesen Zeiten erfahren wir, dass wir selber gar nicht mehr die Kraft haben. Wir haben beide Zeiten. Wir haben manchmal die Zeiten, da kommt es uns so vor, als würde Gott uns von sich wegstoßen wollen. Wir verstehen seine Wege nicht, sagen: Herr, willst du noch was von mir? Oder ist unsere Beziehung doch nicht so? Und dann klammern wir uns an ihn, wie der Jakob am Jabok, und sagen: Ich lass nicht los. Du wirst mich nicht los, egal was du vorhast. Ich klammere mich an dich. Ich weiß, du allein bist der Weg. Und du kriegst mich nicht von dir los. Und dann gibt's andere Zeiten. Da ist die Anfechtung, die Verzweiflung so groß. Da können wir nur noch klagen und sagen: Herr, halt du mich. Ich habe gar keine Kraft mehr. Halt du mich fest. Gottes Gnade, Gottes Gaben und Geschenke bekommen wir nur ganz nah bei ihm. Und deshalb ist die einzige Möglichkeit, wie wir in der Verzweiflung überleben und aus der Verzweiflung wieder herauskommen können, ganz nah bei ihm zu bleiben. Ganz nah bei ihm, im Gebet, im Bibellesen, auch in der Gemeinschaft der Geschwister, zusammenzukommen, seine Nähe täglich zu suchen, uns an ihn zu klammern, wie der Jakob am Jabok: ich lass dich nicht. Wir können solche Tage nicht ohne die Nähe Gottes überstehen. Der Predigtext, das Wort, das wir heute miteinander hören, gehört eigentlich für einen Sonntag, ein paar Sonntage vorher, weil ich da aber noch bei Lukas 18 war, habe ich es mir für heute aufgehoben. Es gehört eigentlich zum Sonntag Oculi, ganz passend. Die Sonntage haben ihren Namen nach dem Wochenspruch, im Lateinischen. Und der Wochenspruch für den Sonntag Oculi ist Psalm 25, Vers 15, lateinisch. Oculi heißt meine Augen. Meine Augen, meine Augen, was tun die? Was sollten die tun, meine Augen? Wer Psalm 25, 15 kennt, ist jetzt im Vorteil. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Schön, gell? Wenn man sieht, wie die Worte zueinander passen. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Wie kommen wir raus aus der Anfechtung? Wie kommen wir raus aus der Verzweiflung? Indem wir auf den Herrn sehen. Das ist der einzige Weg. Auf seine Liebe, auf seine Treue, auf seine Verheißungen. Das sprichwörtliche Beispiel ist ja auch dafür der sinkende Petrus. Er sieht auf den Herrn und er kann gehen auf dem Wasser. Und er sieht auf den Wind und die Wellen und flutsch, ist er weg. Und er sieht wieder auf den Herrn und der Herr packt ihn und zieht ihn heraus. Als Kinder haben wir das Lied gesungen: Petrus, sieh nur auf Jesus. Schau nicht auf dich selbst, den Wind und das Meer. Sieh nur auf Jesus. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Das ist der Weg. Bei ihm ist Rettung und Hilfe. Er hat seine starke Hand schon ausgestreckt zu helfen. Und dann wird er immer wieder erleben, was Jeremia auch erlebt hat. Dann bricht mitten im tiefsten Leid, mitten in der größten Anfechtung die fröhliche Gewissheit durch. Aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Vers 11. Aber der Herr ist mit mir wie ein gewaltiger Held. Eben noch tiefster Jammer, größte Klage, nur ein Häuflein zerrüttetes Elend. Alle meine Freunde lauern auf meinen Fall. Vers 10. Erschrecken wir bei diesem Satz? Haben wir es mitgekriegt? Aber meine Freunde. Kennt ihr vielleicht auch, gerade in so einem Dienst wie der Jeremia. 20 Jahre eine Gerichtsbotschaft, die sich nicht erfüllt. Da macht man sich zum Affen. Und dann kommen auch die Freunde und sagen: Mensch, du spinnst doch, lass es doch bleiben. Du übertreibst doch, kapierst du nicht, dass du auf dem Holzweg bist? Und wenn man sich's nicht sagen lässt, dann werden auch die Freunde zu Feinden, distanziert, stehen daneben, schütteln den Kopf, sagen: was für ein Spinner, lässt sich nicht sagen. Auch von seinen Freunden, seinen Brüdern nicht, geht eigensinnig seinen Weg, wird schon sehen, wohin er kommt. Sie lauern auf meinen Fall. Sie warten darauf, dass sie Recht haben und ich zu Schanden werde. Was für eine Einsamkeit. Aber im nächsten Atemzug Freude und Zuversicht. Aber der Herr ist mit mir wie ein gewaltiger Held. Seine Feinde, ja sogar seine sogenannten und vermeintlichen Freunde, suchen immer noch nach einer Gelegenheit, ihn zu Fall zu bringen, Rache an ihm zu üben. Aber Jeremia lässt sich davon nicht mehr beeindrucken. Er sieht nicht mehr auf die Feinde und nicht mehr auf die falschen Freunde, er sieht nur noch auf den Herrn. Das ist ja immer wieder so beeindruckend und wichtig. Wir machen einen Fehler, und den mache ich genauso, wenn wir in solchen Situationen stecken. Wir richten unseren Blick als allererstes meistens nicht auf den Herrn. Wir richten ihn nach vorn und hoffen, dass sich die Verhältnisse ändern. Aber solange die Verhältnisse sich nicht ändern, bleiben wir mit dieser Blickrichtung voll in der Verzweiflung stecken. Erst wenn wir den Blick nicht darauf richten, dass sich die Verhältnisse verbessern in unserer Wahrnehmung, sondern indem wir den Blick auf den Herrn richten und sagen, wie die Verhältnisse sind, ist mal relativ egal, zweitrangig. Entscheidend ist nur, dass der Herr bei mir ist wie ein starker Held. Dann kann wieder Freude, Zuversicht, Hoffnung in unser Leben kommen. Die ganzen Verhältnisse sind die gleichen geblieben. Seine Botschaft hat nicht anders gewirkt als vorher. Die Leute wurden nicht freundlicher. Aber Jeremia sieht nicht mehr auf die Leute, auf ihre Reaktion, er sieht auf den Herrn. Wer beim Herrn ist, wovor sollte der sich fürchten? Der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Heute, morgen, jeden Tag der neuen Woche, jeden Tag unseres Lebens, bis er uns heimholt zu sich oder bis er wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Liebe Geschwister, Stunden der Anfechtung, ja auch Stunden der Verzweiflung wird es in unserem Leben immer wieder geben. Wo die Not groß ist, wo keine Rettung und keine Hilfe in Sicht ist, auf ihn lasst uns unsere Augen gerichtet halten. Und das lasst uns von diesem Sonntag mit nach Hause nehmen, als Kraft, als Freude, als Zuversicht für die Woche, in die wir hineingehen. Der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Allein darauf wollen wir sehen. Amen.